Kirche, ist das nicht alles frommes Theater? Zu diesem Thema möchte ich Sie hier heute Abend sehr herzlich begrüßen. Wissen Sie, vor einiger Zeit bin ich einmal mit der Eisenbahn gefahren. Dann saß mir gegenüber so ein Mann, etwa so in meinem Alter, und wir waren so zwei oder drei Stunden da miteinander zusammen, und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und hatten eigentlich ein sehr, sehr gutes und interessantes und anregendes Gespräch. Und wie das dann irgendwie so kommt, so nach einer Stunde, dann fragt man sich so, was man denn eigentlich so macht. Er war Kaufmann und bei mir fing er dann auch an zu raten und meinte auch, ich sei also irgendwie vielleicht so geschäftlich unterwegs, und erst tippte er auf Bayer Leverkusen und so, nicht, dass ich da vielleicht angestellt sei, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall rätselte er erst so ein bisschen, und dann dachte ich, nein, ich bin also bei so einer ganz anderen Firma beschäftigt, und das wollte er natürlich nur rauskriegen, welche Firma das wohl wäre und so. Ja, was machen Sie denn da? Auch ich sage, ich halte zum Beispiel Vorträge, und das war auch immer noch so ganz interessant und so. Ja, worüber denn? Und ich sagte zum Beispiel darüber, was denn wohl der Sinn des Lebens ist. Was? Ja, und wie? Und dann kam es dann also so langsam raus. Ich sagte dann also, ich bin evangelischer Pfarrer. Rums! Da gingen die Gesichtszüge runter. Was sagt er? Sie sind Pfarrer? Ich sage, ja, ich bin Pfarrer. Und dann sagt er, so richtig in der Kirche? Ich sage, ja, so richtig in der Kirche. Da sagt er, das ist doch unmöglich. Ich sage, wieso? Hören Sie mal, Kirche, das ist doch ein völlig scheinheiliger Laden. Meine Zeit. Ich sage, wie kommen Sie denn darauf? Ich merkte also sofort, ich hatte jemanden vor mir, der also die ganze Welt gerne hatte, aber wenn der Kirche hörte, dann sah der rot. So was gibt's ja, ne? Ich sage, wie kommen Sie denn darauf? Dann sagt er, na hören Sie mal, seit 2000 Jahren will die Kirche die Welt verbessern. Und was ist mit dieser Welt? Die wird immer schlimmer. Die Kirche hat versagt, aber total. Ihr müsst endlich abtreten. Tja, da saß ich nun, ne? Und bekam so die ganze Breitseite seiner Kritik und Empörung im Blick auf die Kirche zu spüren. Nun, das war ja nicht das erste Mal. Als ich mit etwa 18 Jahren zum persönlichen, bewussten Glauben an Jesus Christus kam, ich selber komme aus einer Familie, in der man absolut von der Kirche nichts wissen wollte. Ich bin in meiner ganzen Kindheit selber niemals in einer Kirche gewesen, nie einen Kindergottesdienst besucht, nie an einem heiligen Abend irgendwie in die Kirche gegangen. Und als ich dann später mit 18 Jahren zum persönlichen, bewussten Glauben an Jesus Christus kam, da habe ich im Grunde genommen das erste Mal erlebt, was das eigentlich bedeuten kann. Meine Sportskameraden, die sagten damals, Mensch Klaus, geh doch da nicht hin. Kirche, das ist doch nur frommes Theater. Ein scheinheiliger Laden ist das. Oder meine früheren Arbeitskollegen, mach doch nicht so einen Blödsinn, Junge. Klaus, du bist sonst so ein prima Kerl, werd uns jetzt hier bloß kein frommer Otto, so haben sie geredet. Kirche, das ist doch alles frommes Theater. Ihr Lieben, ich will dieses Urteil zunächst einmal so stehen lassen. Es ist immerhin ein Urteil von Menschen unserer Zeit über die Kirche in unserer Zeit. Ist da etwas daran? Besteht das harte, vernichtende Urteil eigentlich zu Recht, oder ist das nur die blindwütige Meinung von fanatisierten Kirchengegnern? Wir werden darauf noch eingehen. Ich lese Ihnen jetzt einmal ein paar Berichte aus den Anfängen der Kirche. Denn was Kirche ist, meine ich, kann man im Grunde genommen nur von ihren Anfängen her erkennen und ausmachen. Ich lese uns einige Berichte aus den Anfängen der Kirche. Apostelgeschichte 4, da heißt es, und sie riefen sie herein, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, die riefen den Petrus und den Johannes herein und verboten ihnen, jemals wieder den Namen Jesus zu predigen oder zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, ihr Leute, mehr auf euch zu hören als auf Gott selber, das entscheidet ihr einmal. Wir jedenfalls können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Ich frage Sie, ist das Heuchelei? Ist das frommes Theater? Oder, im gleichen Kapitel, die Gemeinde der Gläubigen, steht dort, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Ich frage Sie wieder, ist das Heuchelei? Ist das frommes Theater? Sie wissen, an einer Stelle wird es ja ernst bei uns, nicht? Und das ist das Portemonnaie. Die haben ihre Geldbörsen ausgeschüttet. Die haben Grundstücke verkauft und alles der Gemeinde gegeben. Oder Apostelgeschichte 5. Da heißt es, man führte sie herbei und stellte sie vor den Hohen Rat, nämlich die Apostel. Der Hohepriester verhörte sie und sagte, wir haben euch doch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und die Apostel sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr habt den, den Gott auferweckt habt, ans Holz gehängt und ermordet. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Ich frage Sie wieder, ist das frommes Theater, ist das Heuchelei? Oder Apostelgeschichte 7. Als sie, die Juden, das hörten, was der Stephanus ihnen da sagte, knirschten sie mit den Zähnen. Und sie erhoben ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu und stürmten gemeinsam auf ihn los. Sie trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Nach diesen Worten starb er. Ist das Heuchelei? Ist das frommes Theater? Oder Apostelgeschichte 14. Von Antiochien und Ikonien kamen die Juden und überredeten das Volk. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Und als dann die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt und predigte das Evangelium. Das muss man sich mal vorstellen. Der Apostel Paulus hat also da gepredigt. Und dann sind die Juden gekommen und haben das Volk aufgehetzt und dann hat man ihn gesteinigt. Steinigen, das heißt ja, wie Sie wissen, einen so lange mit Steinen bewerfen, bis er tot umfällt. Und dann fiel der Paulus um und sie dachten, jetzt ist er dahin, jetzt ist er tot. Aber der Paulus, der muss ein ziemlicher Dickschädel gewesen sein. Da lag er da nun so im Wüstensand und das Volk, das war längst abmarschiert und dachte, wir haben ihn also gekillt. Und dann plötzlich in der heißen Sonne, da fängt er an, sich wieder zu räkeln, nicht? Reibt sich die Augen, spuckt die Zähne raus, die ihm da so eingeworfen wurden. Verstehen Sie? Nicht? Er konnte nicht zum nächsten Zahnarzt gehen. Nicht? Tja. Und dann steht hier, dann steht er auf. Was hätten wir wohl gemacht? Wir wären doch zur nächsten Polizeistation gelaufen, oder? Paulus steht auf, geht da wieder hin und predigt das Evangelium. Diesmal ohne Schäne, verstehen Sie? Ne? War dem völlig egal. Der hat gepredigt das Evangelium. Ich frage Sie, ist das frommes Theater? Etwas später der gleiche Paulus wurde gefangen genommen, weil man ihn wieder verleumdet hatte. Und da erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten und ließen ihnen, Paulus und Silas, diese beiden, ließen ihnen die Kleider vom Leibe reißen und dann wurden sie mit Ruten geschlagen. Und man ließ ihnen viele Schläge geben und ins Gefängnis bringen. Und dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicheren Gewahrsam zu nehmen. Auf diesen Befehl hin warf man sie in das innerste Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in einen Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie fingen an, Loblieder zu singen. Und das hörten nebenan die Gefangenen. Ist das Heuchelei? Ist das frommes Theater? Und dann haben wir noch etwas, wo Paulus einmal einige Dinge aus seinem Leben beschreibt, im 2. Korintherbrief. Da sagt er Folgendes: Ich habe viel Mühsal erlitten. Noch häufiger war ich im Gefängnis. Ich wurde sehr oft geschlagen und war vielfach in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe. Das war so eine ganz bestimmte Zahl. Daran konnte man sterben. 39 Peitschenschläge, und zwar mit einer Peitsche, die aus Lederbändern bestand und in die dann vorne so kleine Metallstückchen und harte Knochenstückchen eingenäht waren, die dann so den Leib eines Menschen, die Haut und alles Weitere so richtig aufschlugen und kaputt hauten. Viele Menschen sind daran gestorben. 5-mal hat er diese Strafe erlitten. 39 Hiebe. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine ganze Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen. Gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber. Gefährdet durch das eigene Volk. Gefährdet durch Heiden. Gefährdet in der Stadt. Gefährdet in der Wüste. Gefährdet auf dem Meer. Gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Und von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf die tägliche Not hin, die mir die Sorge für alle Gemeinden bereitet. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich vor Sorge verzehrt werde? Wenn schon geprahlt sein muss, dann will ich mich einmal meiner Schwachheit prahlen. Ich bin oft verfolgt worden. In Damaskus, da ließ der Statthalter des Königs die Stadt der Damaszener bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen und so konnte ich entfliehen. Ihr Leute, dieser Paulus, das war ein hochgelehrter Mann. Der hätte sich sein Theologendasein auch ein bisschen besser einrichten können, nicht? Tabakspfeife und Plüschsofa, wie wir es heute manches Mal erleben. Nein, das war ganz anders. Die haben sich eingesetzt. Und die haben gewusst, wer sich einsetzt, der setzt sich aus. Und sie haben sich manchen Prügeln aussetzen müssen. Ich frage Sie, ist das Heuchelei? Ist das frommes Theater? Niemand wird das behaupten können und wollen. Das war echt. Das war leidenschaftliche Glut des Glaubens, die bereit war, für die Sache Jesu zu sterben. Und heute? Kirche, das ist doch alles frommes Theater. Dass das überhaupt gesagt oder gedacht werden kann. Wohin sind wir geraten? Wie ist das möglich, dass so etwas heute überhaupt wirklich gedacht und gesagt werden kann? Was ist mit der Kirche passiert? Ist sie ohne diese leidenschaftliche Glut, die uns hier entgegenschlägt? Ist die Kirche ausgebrannt? Wie ein erkalteter Krater wird sie oft empfunden. Was ist los? Was ist uns eigentlich widerfahren? Ihr Lieben, was ist uns da eigentlich passiert? Wir haben es hier mit einer Problematik zu tun, aus der ich nur einen einzigen Ausweg kenne. Zunächst möchte ich einmal etwas über diese Problematik sagen und dann möchte ich den Ausweg nennen, den ich sehe. Zunächst also die Problematik. Wissen Sie, fast bis zum 4. Jahrhundert hinein, da waren die Christen eine hart verfolgte Gemeinschaft. Du, wenn der Glaube an Jesus Christus Kopf und Kragen kostet, dann überlegt es sich jeder dreimal, ob er sich zu diesem Glauben bekennt oder nicht. Dreimal. Wer da Glauben hält, das ist doch wohl klar, der ist wie echtes Gold. Wie Gold, das in der Glut geläutert wird. Das waren geistliche Persönlichkeiten damals, das spürt man. Es waren geistliche Persönlichkeiten von hohem Karat, die sich um ihres Glaubens willen kreuzigen, verbrennen oder von wilden Tieren zerreißen ließen. Um es ganz unreligiös zu sagen, es war ein Zeichen von Charakter, wenn man in dieser Zeit Christ war. Ein Zeichen von Charakter. Das brachte ihnen damals oft nur Schmach und Elend und Verfolgung und Tod ein, wenn man Christ war. Wenn man sich versammelte, dann musste das an geheimen Orten geschehen. Man traf sich in kleinen Gruppen, in Häusern, so wird es uns berichtet. Und da las man abgeschriebene Teile der Bibel, da betete man, da berichtete man einander, da schöpfte man Kraft für den missionarischen Dienst. Kirchen, Kathedralen und das alles, das gab es nicht. Aber sie brannten für Gott, sie brannten für Jesus und das Feuer drang aus diesen Hauskreisen dann hinaus in die heidnische Welt. Das Evangelium breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Die Opfer waren unermesslich, aber der Segenstrom floss in das römische Imperium und hüllte es auf. Aus keine Verfolgung konnte diesen Segenstrom aufhalten. Dann aber kam die große Wende unter dem Kaiser Konstantin und seinen Nachfolgern. Wir nennen sie ja die Konstantinische Wende. Das verfolgte Christentum wurde innerhalb weniger Generationen erst erlaubt durch das 313 ergangene Toleranzedikt von Mailand, erst erlaubt, und dann wurde das Christentum sogar zur öffentlichen Staatsreligion erhoben. Die Schande, Christ zu sein, wandelte sich in eine Ehre. Christen waren jetzt auf einmal hochgeachtet. Es wurde immer mehr zu einer Würde und Ehre, Christ zu sein. Das Römische Reich war plötzlich weit offen für die Ausbreitung des Christentums. Man trat also buchstäblich heraus aus der Enge dieser Hausgemeinschaften, in denen man sonst geheim leben musste. Man war ja plötzlich wer und man galt etwas. Und das sollte jetzt nach außen hin natürlich sichtbar werden. Und nun fing man an, diesem allem Ausdruck zu verleihen, zum Beispiel in der Errichtung großer, hervorragender kirchlicher Bauten. In Konstantinopel baute man dann damals die große Hagia Sophia. Die können Sie heute noch sehen, sie ist heute eine Moschee. Die wurde bereits im Jahre 360 nach Christus vollendet, diese Hagia Sophia. Es begann die Zeit der Kirchen und Kathedralen. Die versammelten Christen zogen jetzt immer mehr aus den Häusern heraus, wo sie Gemeinschaft waren und wo sie Gemeinschaft hatten. In der Kathedrale traf man sich jetzt, und zwar in Massen. Der Einzelne ging jetzt immer mehr auf in der Masse. Er brauchte auch bald die Bibel nicht mehr zu lesen, die las jetzt der sich entwickelnde Klerus. Und das Ergebnis war, das Kirchenvolk verdummte. Zur Zeit Jesu und einige Generationen danach waren sie hochintelligent, weil sie die Heilige Schrift kannten, und zwar alle miteinander. Auf einmal nahm der Klerus ihnen die Heilige Schrift immer mehr weg in den Kathedralen, das Kirchenvolk verdummte. Das dauert natürlich ein paar Generationen, das heißt, man merkt das selber gar nicht, was mit einem passiert. Das Kirchenvolk verdummte, es kam zum geistlichen Analphabetentum. Mission war auch nicht mehr nötig. Man war Staatsreligion. Die Menschen wurden jetzt von Staatswegen zu Christen gemacht. Und nun begann ein böses Kapitel. Das dunkelste Kapitel mit in unserer ganzen Kirchengeschichte. Die eben noch Verfolgten wurden nach wenigen Generationen zu Verfolgern. Die eben noch Verfolgten wurden nach wenigen Generationen zu Verfolgern. Nun waren es die Heiden, die bluten mussten. War es vorher ein Zeichen von Charakter, wenn man Christ war, so war es nun ein Zeichen von Charakter, wenn man kein Christ war. So kann sich das wenden. War es vorher ein Zeichen von Charakter, wenn man Christ war, war es nun ein Zeichen von Charakter, wenn man kein Christ war. Dann wurde man verfolgt. Das Christentum breitete sich weiter aus, aber jetzt ganz anders. Vorher, aufgrund seiner missionarischen Glut und Kraft. Und missionarische Glut ist immer die Glut der Liebe des lebendigen Gottes. Das Wort Mission ist ein Synonymbegriff für die Liebe Gottes. Also das Christentum breitete sich vorher aus aufgrund seiner missionarischen Glut und Kraft. Nun aber breitete es sich auch aus, aber im Grunde genommen aufgrund von Staatsgewalt. Aufgrund von Staatsgewalt. Und später, wieder nach einigen Generationen, als man das vergessen hatte, dass man vergewaltigt worden war, da wurde es Sitte und Tradition. Und das Christentum wurde Kultur. Wurde Kultur. Ein bisschen ist es ja ähnlich auch hier in diesem Land in Österreich gewesen. Es weiß ja kaum noch jemand, darf ich ruhig mal so sagen, weil es historische Fakten sind, weiß ja kaum noch jemand, dass ganz Oberösterreich einmal evangelisch war. Weiß kaum einer. Die waren alle freiwillig evangelisch geworden. Und dann kam die Gegenreformation und dann wurden sie gezwungen unter Todesstrafe, und viele haben bluten müssen, wieder katholisch zu werden. Man weiß es nicht mehr. Und dann wurde es wieder Sitte und Tradition. So ist es. Ja, so ist das damals gewesen. Vorher aufgrund der missionarischen Kraft die Ausbreitung. Danach aufgrund von Staatsgewalt. Es wurde Sitte und Tradition. Christentum wurde Kultur. Und so haben wir jetzt den Kulturkatholizismus und den Kulturprotestantismus. Was heißt das denn? Ihr Lieben, das heißt, man ist nicht mehr Christ aus innerster Herzensüberzeugung. Das wird ja angesichts der christianisierten Volksmassen zur Ausnahmeerscheinung. Man ist nicht mehr Christ aus tiefer persönlicher Entscheidung, die aus dem Wort Gottes und dem Geist Gottes gewirkt wird. Man ist Christ aus Kulturzugehörigkeit. Das ist aber ganz was anderes als das Christsein des Neuen Testamentes. Christsein verlor also immer mehr seinen Entscheidungscharakter. Es wurde zu einer Religion wie einer unserer Bischöfe mal in einem Buch geschrieben hat, es wurde zu einer Religion ohne Entscheidung. Ohne Entscheidung. So ist es. Ich möchte das einmal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Vor einigen Monaten war ich während einer Vortragswoche in einer Pension untergebracht. Und diese Pension wurde geleitet von einer Frau, einer evangelischen Frau. Und dann fragte ich sie, sie hatte natürlich viel zu tun, sie konnte auch zu den Vorträgen abends nie kommen. Da fragte ich sie dann, ich wusste es erst gar nicht, zu welcher Kirche gehören Sie denn? Ja, ich bin evangelisch, sagte sie. Ich sage, praktizieren Sie auch Ihren Glauben? Ich bin da manchmal so ein bisschen, nicht? So bohre mal gerne so ein bisschen nach, nicht? Ja, sagte also, was heißt praktizieren? Ab und zu gehe ich auch mal in die Kirche, Herr Pfarrer. Ich sagte, ja, prima. Und dann habe ich sie weitergefragt, sagen Sie mal, glauben Sie eigentlich an Gott? Kann man ja mal fragen, nicht? Man redet über so viel dummes Zeug, warum kann man die Leute nicht mal fragen, ob sie an Gott glauben, nicht? Frage ich sie also, glauben Sie eigentlich an Gott? Da sagt sie, die vorher sagte, sie geht auch ab und zu zur Kirche. Da sagt sie, ach, wissen Sie, ich weiß nicht. Und dann kam es, dann sagt sie, wissen Sie, manchmal denke ich, ein höheres Wesen müsste es eigentlich geben. Wie bitte? Ja, manchmal denke ich, ein höheres Wesen müsste es eigentlich geben. Kerl, ich denke, ich höre nicht richtig. Ein höheres Wesen müsste es eigentlich geben. Nicht? Darauf ist gewissermaßen so das Glaubensbekenntnis eines Durchschnittsevangelischen heute herabgesunken. Ein höheres Wesen müsste es eigentlich geben. Du, das haben die Zulu-Kaffer in Afrika vor 500 Jahren schon geglaubt. Das macht uns nicht besonders evangelisch, das kann ich Ihnen sagen. Und katholisch macht uns das auch nicht. Sehen Sie, das ist eigentlich charakterlos. Geht manchmal zur Kirche, aber persönlich gefragt, was man glaubt, ein höheres Wesen müsste es eigentlich geben. Ihr Lieben, es wäre jetzt ungerecht, so etwas diesem einzelnen Menschen, dieser einzelnen Frau anzulasten. Die kann ja auch gar nichts dafür. Das ist ja inzwischen unsere Kultur. Das ist uns alle schon so überkommen. Und das andere ist dies. Uns ist eine Kirche überkommen, die ihre besondere sichtbare Gestalt als Gemeinde und als Gemeinschaft einfach verloren hat. Aber hinein kommt man in diese Kirche ganz leicht, nämlich entscheidungslos. Und irgendwo taucht das damals eingeleitete Problem bis in unsere Tage als Problematik wieder auf. Dass ein Grundempfinden da ist, das ist ja alles frommes Theater. Das ist nicht nur aus so ein bisschen billiger Kritik erwachsen, sondern man kann ja gar nicht anders empfinden. Man spielt das ja irgendwie ein bisschen mit. Stellen Sie sich mal vor, ich komme aus einer Familie, in der man nie zur Kirche ging, aber einige aus unserer Familie waren noch drin in der Kirche. Ich zum Beispiel sollte unbedingt konfirmiert werden. Was denken sonst die Leute, nicht? So sagte man mir. Hinterher kann es ja rausgehen, aber erst wird sich konfirmiert gelassen, nicht? Ich wurde doch gedrillt, verstehen Sie, auf frommes Theater. Tja, und wenn man so entscheidungslos da hineinkommt, da geht es doch nicht mehr um Leben und Tod. Da geht es doch nur noch um so ein bisschen angepinselte christliche Religiosität, oder? Ja, und wer so ein bisschen friedlich veranlagt ist, der nimmt das doch mit. Der macht das doch mit. Nicht, natürlich. Gehört sich doch so heute. Ist doch unsere Kultur. Nicht? So ist es. Ihr Lieben, lassen Sie mich das Wort Theater einmal untersuchen. Das ist ja ein Spiel. Ein Rollenspiel. Das Spiel besteht darin, dass man in eine Rolle schlüpft, dass man eine Maske trägt. Eine Maskerade wird veranstaltet. Maskerade heißt, die Gesichter, die man da trägt, die stimmen gar nicht. Dahinter verbirgt sich ein ganz anderes Gesicht. Innen und außen stimmen nicht überein. Christsein, ihr Lieben, ist doch, das haben wir, glaube ich, doch eben gemerkt, zu allertiefst und zu allererst Herzenssache und nicht die Angelegenheit eines äußeren Etiketts. Wenn dein Herz nicht erreicht ist, dann empfindest du dich heimlich selber als christlicher Theaterspieler, ist doch so. Und dann meinst du natürlich, dass es bei allen anderen auch so ist wie bei dir. Du kannst gar nichts anderes meinen. Ich verstehe das durchaus. Und das ist dann die Atmosphäre, die uns so umgibt. Weil das Herz nicht mehr erreicht ist. Und zwar die, das ist ja eine Massenerscheinung. Dass man nur noch so ein bisschen religiös angedrückt ist, verstehen Sie? Und das ist alles. Wenn das Herz nicht erreicht ist, kann man gar nicht anders denken. Ich möchte das mal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Vor vielen Jahren lebte ich in West-Berlin. Und dann hatte ich Besuch. Ein alter Freund besuchte mich. Wissen Sie, ich habe mich immer so ein bisschen für Sport interessiert, Fußball und so, nicht? Und dann besuchte mich ein Freund. Am Samstag kam der. Und da war gerade ein ganz besonders wichtiges Spiel in Berlin. Hertha BSC, ich weiß nicht, ob Sie mal was von Hertha BSC gehört haben, ist ein großer Fußballverein gewesen, nicht? Ist heute ganz unten. Hertha BSC spielte gegen Hannover 96. Ein bombenwichtiges Spiel, verstehen Sie? Also nur die ein bisschen was vom Fußball verstehen, wissen, was das heißt jetzt, ne? Die anderen müssen sich das jetzt mal vorstellen. Und nun besucht mich mein Freund aus Westdeutschland. Das war so ein, wie soll ich das erklären, so ein bisschen so ein ganz anderer Typ als ich, verstehen Sie? Das war mehr so ein ästhetischer Intellektueller, wenn Sie sich darunter was vorstellen können, ne? Und nun war der da, nicht? Der wollte mit mir über Goethe plaudern, verstehen Sie? Und gleichzeitig spielte Hertha BSC, können Sie sich das vorstellen? Nicht? Und ich saß da und dachte, meine Zeit, wie komme ich bloß zum Fußballplatz? Nicht? Und dann habe ich mir also ein Herz genommen, habe gesagt, also hör mal zu kurz, Goethe, das ist ja unheimlich toll, nicht? Aber weißt du was, du... Da ist heute ein Fußballspiel. Bist du schon mal auf dem Fußball? Nee, war ja noch. Willst du nicht mal mitkommen? Nee? Und was sagt der Kurte? Sagt, klar, komme ich mit. Nicht? Ästhetischer, intellektueller, immer gut erzogen, ist ja klar. Nee? Er kam also mit. Wir nun auf dem da Olympiastadion, nicht? Also da nun auf den Rängen und es ging los und Hertha stürmte und ich brüllte Tor und so, nicht? Und plötzlich mein Freund Kurt, der schrie plötzlich mit, nicht? Ja, so, der schrie mit, aber ich merkte das so aus Jux, sagt man in Berlin, nicht? Wie sagen wir hier in Österreich so? So aus Spaß, nicht? So, er brüllte mit aus Spaß, nicht? Der tat so, als ob ihn das jetzt auch begeisterte. Dabei dachte der die ganze Zeit an Schopenhauer, nicht? Nicht? Und an Kants kategorischen Imperativ. Nach ein paar Stunden waren wir wieder zu Hause. Und dann fragt ihn seine Frau, na Kurt, wie war's? Da sagt er, ach Henriette, du, das war vielleicht ein Theater. Sagt er, hey, sage ich, du, das war Kurt, das war kein Theater, das war unheimlich ernst. Das ging hier um den Abstieg, Junge. Nicht? Das begriff der überhaupt nicht. Für den war das wirklich Theater. Wissen Sie warum? Weil er kein Fußballerherz hatte. Verstehen Sie? Der hatte kein Fußballerherz. Das war sein Problem. Man muss schon mit dem Herzen dabei sein. Sonst hält man das alles für Zirkus. Ist doch klar. Ihr lieben Leute, Kirche. Das ist in noch ganz anderer Weise Herzenssache, in noch ganz anderer Weise. Wer nicht mit dem Herzen dabei ist, wer nur noch auf dem Papier der Kirchenkartei dazugehört, der macht tatsächlich frommes Theater. Und der denkt auch, alles, was in der Kirche passiert, sei frommes Theater. Mit dem Herzen dabei sein, das ist der Punkt. Sind Sie es denn? Mit dem Herzen dabei? Und wissen Sie, das haben heute unsere beiden Kirchen erkannt. Die katholische genauso wie die evangelische. Es kommt darauf an, dass an die Stelle des bloßen Traditionsglaubens der persönliche Glaube an Jesus Christus tritt. Darf ich das nochmal sagen? Es kommt darauf an, dass an die Stelle des Traditionsglaubens der persönliche Glaube an Jesus Christus tritt. Es ist nämlich nicht billig, Christ zu sein. Das haben wir höchstens vergessen und verdrängt. Es ist sehr teuer. Da gibt man sein Leben Christus ganz und gar in die Hände. Wir haben hier gestern in einer größeren Schar von Menschen miteinander gebetet und haben Jesus Christus das Leben persönlich ausgeliefert und übergeben. Und das ist keine billige Sache. Da geht es wirklich um Lebenshingabe. Um weniger geht es nicht. Ging denn nun die christliche Gemeinschaftsform der Kirche ganz und gar verloren? Nun, auch das kann man nun ganz so nicht sagen. Dadurch, dass alles mehr verflachte in der Kirche, entstand dann etwas, ja, von dem man sagen muss, was geradezu eine Gegenströmung gegen dieses Verflachen dann damals darstellte. Nämlich, aufgrund dieser konstantinischen Wende kam es zu einer erstaunlichen Blüte der christlichen Ordensgemeinschaften. Hier wurde in festen, überschaubaren Kreisen Gemeinschaft gelebt, die in der Großkirche nicht mehr möglich war. Nämlich die Gemeinschaft in radikaler Nachfolge. Gemeinschaft in Freiheit vom Eigentum. Und Gemeinschaft in Stille und Arbeit, in Gebet und Arbeit. Ohne diese Klostergemeinschaften, ohne diese Laienbruderschaften und Schwesternschaften, hätte sich die Großkirche damals vermutlich widerstandslos in eine politische Religion verwandelt. Sie hätte das Kreuz Jesu Christi vergessen. Und so kam es jetzt zu diesem Nebeneinander von Großkirche und christlichen Kommunen, von Weltoffenheit und radikaler Nachfolge. Das war gewissermaßen die Doppelgestalt des christlichen Lebens. Dann kam die Reformation. Für die Reformatoren war jetzt wiederum diese Doppelgestalt, sie definierte das als Zweigleisigkeit, für die Reformatoren war diese Doppelgestalt also wiederum unerträglich. Denn man sagte sich, durch den rechtfertigenden Glauben wird jeder Christ zum Stand des wahren Christen berufen. Es kann nicht Superchristen geben und weniger intensive Christen, sondern wir sind alle zum gleichen intensiven Glauben gerufen. Und die Reformatoren haben dann ja in ganz besonderer Weise das biblische allgemeine Priestertum aller Gläubigen ganz neu entdeckt und wieder laut und deutlich verkündigt. Man wollte also die Gemeinde mitten in der Welt, die lebendige Gemeinde mitten in der Welt und nicht nur in abgeschiedenen Klöstern. Das war so der Grundansatz dann in der Reformation. Und darum wurden dann Klöster aufgelöst. Auch heute wissen wir, dass da manches, ja, überzogen war. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dass im evangelischen Raum viele Bruderschaften, viele Schwesternschaften, man könnte sagen, dass immer mehr evangelische Klöster entstehen. Nennen sich heute nicht Kloster, nennen sich Bruderschaft oder Schwesternschaft, aber sie haben so etwas an sich. So diese Gruppen, die das Leben, was damals eben nun auch nach der konstantinischen Wende schon aufkam.
Ja, nun muss man sagen, leider entsprach die reformatorische Absage an das Mönchtum nicht ebenso eine klare Absage an die Staatskirche. Seit 1525 unterstellten Luther und Melanchthon die evangelischen Gemeinden der kurfürstlichen Aufsicht und verhinderten so ganz nebenbei damit die selbstständige Gemeinde- und Gemeinschaftsbildung. Und so muss man sagen, so hat sich eigentlich durch die Reformation an der Struktur der Gemeinden im evangelischen Raum überhaupt nichts geändert. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, das wir mal ganz groß auf unsere Fahnen geschrieben hatten, das steht weiterhin auf den Fahnen und das steht auf dem Papier, aber in den Gemeinden hat das längst nicht gegriffen. Wir brauchen eine lebendige Kirche, die aber besteht aus lebendigen Christen. Lebendiges Christsein aber hat seine Wurzeln immer im Worte Gottes. Und damit bin ich jetzt bei dem anderen, nämlich bei dem, wo ich sehe, wo einzig und allein die Erneuerung unserer Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, wo allein die Erneuerung unserer Kirchen ihre eigentliche Quelle finden kann, im Worte Gottes. Wir brauchen eine lebendige Kirche, die aber besteht aus lebendigen Christen. Und lebendiges Christsein hat seine Wurzeln im Worte Gottes. Hier müssen wir wieder verwurzelt werden, sonst bringen wir uns und unsere Kinder um einen ungeahnten Reichtum. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch mal etwas sagen zum Verlaufe der Kirchengeschichte hier in Österreich. Im Besonderen zum Verlauf der Kirchengeschichte der evangelischen Kirche. Aber zunächst eine Vorbemerkung an dieser Stelle. Anlässlich der 200-Jahr-Feier des Toleranzediktes von Josef II. Sagte unser Landeshauptmann Ratzenböck Folgendes. Ich bin damals dabei gewesen, das war hier in Linz. Und dann sagte er Folgendes bei dieser Feier, dieser 200-jährigen Feier der Toleranz. Er sagte, ich wünschte, das sagte er als Politiker, an beide Adressen, es waren hohe Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche zugegen. Da sagt also aus Oberösterreich unser Landeshauptmann, ich wünschte, wir hätten in Gesellschaft und Politik diese Toleranz, wie sie hier und heute zwischen den beiden Kirchen zu finden ist. Ich wünschte, wir hätten in Gesellschaft und Politik diese Toleranz. Ihr Lieben, wir haben gemeinsam, evangelisch und katholisch, wir haben gemeinsam entdeckt, dass wir uns zurückführen müssen wieder auf das Wort Gottes. Damit haben wir das Gemeinsame entdeckt. Und wir hauen uns das Trennende nicht mehr um die Ohren. Wir haben entdeckt, dass wir den gleichen Herrn haben. Wir suchen gemeinsame Wege durch die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit. Wir brauchen einander. Warum? Nun, das ist kein Geheimnis. Die Zeit, in der wir leben, ist nicht gerade beglückend. Es ist schwer geworden, sich heute noch durchzufinden als Christ. Viele Verantwortliche in Kirche und Politik ringen um Klarheit, aber es ist nicht leicht, heute Klarheit zu bekommen. Gibt es noch verlässliche Kriterien, die uns Klarheit geben über den Glauben und wie man dann diese Welt vom Glauben her zu sehen und zu deuten hat? Das ist uns allen gemeinsam aufgetragen. Das als Vorbemerkung zu diesem Punkt. Da ist. Und dieser Satz hieß, die Lichter gehen aus in Europa. Die Lichter gehen aus in Europa. Es ist dunkel geworden um uns herum. Hier bricht die Frage auf. Gibt es Maßstäbe? Darum geht es doch. Gibt es Kriterien? Gibt es ein Licht, mit denen wir in der Dunkelheit, der geistigen Dunkelheit Europas noch ein Stückchen Durchblick haben. Ihr Lieben, was macht man, wenn es dunkel ist? Und man muss sich seinen Weg durch eine unbekannte Landschaft bahnen. Was macht man? Nun, man zündet ein Licht an. Eine Sturmlaterne, so hatte man es früher. Eine Taschenlampe, so haben wir sie heute. Solch eine Lampe, solch eine Laterne kann dann ja meistens nicht den ganzen Weg ausleuchten, aber sie macht die nächsten Schritte klar. Ein weiter Weg besteht ja aus vielen Schritten. Die kleinen Schritte, falsch gesetzt, lässt uns vom Weg abkommen. Vom Weg abkommen aber heißt, das Ziel verfehlen. Die Lichter gehen aus in Europa. Es ist dunkel geworden. Die Frage heißt, gibt es ein Licht? Gibt es eine Sturmlaterne, die uns den Schritt hell macht? Es wäre von höchster Wichtigkeit, solch eine Sturmlaterne zu haben in den Dunkelheiten unserer Tage. Es wäre von höchster Wichtigkeit, dass die Christen unserer Zeit wieder die Maßstäbe kennen. Gibt es ein Licht? Gibt es eine Sturmlaterne? Es gab eine Zeit, da war es schwer, wenn man evangelisch sein wollte in diesem Land. Es war fast nicht möglich. Für evangelische Menschen waren die Lichter ausgegangen in der Zeit der Gegenreformation. Schwere, bedrückende Dunkelheit hatte sich über sie gelegt. Und für katholische Menschen war es nur scheinbar hell. Ihre Finsternis bestand ja gerade darin, dass sie den Andersdenkenden verfolgen mussten und damit das Größte und Schönste am Evangelium verrieten, nämlich die Liebe. Die Liebe Jesu Christi. Aber ihr lieben Katholiken, wir haben uns hier nichts vorzuwerfen, und das möchte ich auch den Evangelischen sagen. Wir haben uns gegenseitig nichts vorzuwerfen. Denn in den protestantischen Ländern des Nordens, da waren nun inzwischen die Evangelischen an die Macht gekommen. Und die haben es dort mit den Katholiken genauso grausam getrieben, wie hier unten die Katholiken es mit den Evangelischen. Das heißt ja auf Deutsch, dass dort oben genauso wenig das Herz von der Liebe Jesu Christi durchdrungen war, auch wenn man sich evangelisch nannte. Nochmal, wir haben uns hier nichts vorzuwerfen. Aber bleiben wir jetzt einmal hier im Lande. Wenn wir die Evangelischen damals gefragt hätten, sie hätten uns sicher Schweres zu berichten gehabt. Dunkel und Finsternis, das war ihr Leben, das war ihre Zukunft. Wenn wir sie jetzt gefragt hätten, habt ihr noch überhaupt ein Licht? Habt ihr eine Sturmlaterne? Was hätten die geantwortet? Wissen die, was die geantwortet hätten? Ja, wir haben ein Licht, nämlich das Evangelium, Gottes Wort, das hätten sie uns gesagt. Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. So steht es hier wörtlich drin. Das sah nur so aus, als wären sie in trostloser Finsternis. Nein, sie hatten ein Licht. Sie hatten die Sturmlaterne. Sie hatten das Wort Gottes. Es kam zur Umwertung aller Werte. Katholische Menschen damals kannten es nicht. Und darum wurde die Liebe verraten. Welch einen Rang nahm es ein, dieses Wort Gottes, welch einen Rang? Darf ich noch mal erinnern? Seit 1781 darf man in diesem Land wieder evangelisch sein. Damals hatte Josef II., der Sohn von Maria Theresia, das Toleranzpatent erlassen, 1781. Über 150 Jahre hatten die Evangelischen, die wenigen, die es noch gab, im totalen Untergrund gelebt. Viele waren des Landes verwiesen worden und ihre Kinder wurden ihnen einfach weggenommen. Was hatten diese Evangelischen eigentlich gewollt? Was war das Böse? Was hatten sie eigentlich gewollt? Ich lese Ihnen aus einem Kirchengeschichtsbuch von Professor Barton das aus seinem Buch Im Lichte der Toleranz. Ich zitiere ganz kurz. Kurzfristig hatte auch Maria Theresia nach der massiven Drohung ihres Sohnes, Josef II., als Kaiser und Mitregent zurückzutreten, 1777 den von einer harten Zwangsaussiedlung bedrohten Evangelischen halbherzig eine private Hausandacht, freilich nur im engsten Familienkreis, gewähren wollen, worauf prompt der Wiener Fürsterzbischof Christoph Anton Kardinal Migazzi intervenierte. Wie bitte? Was haben die Evangelischen gewollt? Und was wollten sie der Maria Theresia abtrotzen, was sie auch ganz kurz zuließ? Was stand hier? Eine private Hausandacht. Das haben sie gewollt? Ja, das haben sie gewollt. Dass sie sich mit der Bibel zu Hause hinsetzen durften, die Bibel aufschlagen und miteinander Gottes Wort lesen, das haben sie gewollt. Dafür haben sie in Mähren und in Böhmen, in Ungarn und in Österreich gerungen. Ihr Leute, das war manchen mehr als Heimat und Leben. Solch einen Rang hatte Gottes Wort. Ja, solch einen Rang hatte Gottes Wort. Welch einen Rang nimmt Gottes Wort denn heute unter uns Evangelischen ein? Ich frage die Evangelischen unter uns. Welch einen Rang nimmt es ein in ihrem Leben? Immer mehr wissen heute überhaupt nicht mehr, was das ist, Gottes Wort. Das ist das Problem der Dunkelheit Europas, dass die Christen darin ihr eigenes Licht nicht mehr kennen. Was haben wir eigentlich aus der von Gott gewährten Freiheit gemacht? Müssen wir nicht sagen, dass gerade das, wofür die verfolgten evangelischen Christen bis zur Drangabe ihres Lebens gekämpft haben, dass das in der jetzigen, kampflosen Zeit stillschweigend aufgegeben wurde? Das persönliche Leben aus der Heiligen Schrift. Darum ging es. Waren die damals fanatisiert? Waren die damals dumm? Dann müssten wir heute mit Verachtung auf sie blicken. Waren sie aber tiefgläubig, leidensbereit und weise? Ihr Lieben, warum verachten wir dann, wofür die damals ihr Leben ließen? Und wenn ich mir heute die katholische Kirche anschaue, da kann ich als Evangelischer ja nun langsam vor Neid erblassen. In der katholischen Kirche hat ein Fragen nach dem Worte Gottes eingesetzt. Sie finden in den Papieren des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Beispiel den Satz, ich weiß nicht, ihr lieben Katholiken, ob ihr das wisst, habt ihr es mal gelesen, da finden Sie den Satz, die Heilige Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Das wird heute einem katholischen Christen gesagt. Wenn du Christus kennen willst, musst du die Heilige Schrift kennen. Man kann euch ja nur gratulieren, dass solche Dinge wieder gesagt werden. Das ist doch großartig. Man kann wirklich sagen, die katholische Kirche, was die Heilige Schrift anbetrifft, sie überholt uns rechts und links, uns Evangelische, nicht? Gottes Wort. Wer das entdeckt, der hat die Quelle wiedergefunden. Der hat die Quelle wiedergefunden. Wo versammelt sich heute noch eine evangelische Familie um Gottes Wort? Warum haben die damals Drangsale erlitten? Weil sie noch etwas wussten von der Unverzichtbarkeit des persönlichen Umgangs und Lebens mit und aus der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, seit 200 Jahren darf die Sturmlaterne wieder leuchten. Das sind gerade gut 6 Generationen, das ist noch gar nicht lange her. Stellen Sie 6 Leute nebeneinander und denken Sie bei jeder Person eine Generation. dann haben wir die Zeit von vor 200 Jahren. Das sind 6 Generationen. Aber innerhalb dieser 6 Generationen ist uns das Licht, ich rede jetzt von uns Evangelischen, langsam aber sicher immer mehr ausgegangen. Verstehen Sie? Stell mir das so vor. Endlich durften wir wieder die Bibel lesen. Und dann haben sich die evangelischen Familien zusammengesetzt. Jeden Tag haben sie die Bibel gelesen. In der nächsten Generation, als die herangewachsen war, da hat sie gesagt, naja, jeden Tag. Vielleicht haben die morgens, mittags und abends gelesen, nicht? In der nächsten Generation haben sie gesagt, naja, also morgens, mittags und abends ist vielleicht ein bisschen viel. Abends genügt auch, nicht? So, und jetzt wuchs eine neue Generation heran, die erlebte es nur jeden Abend. Als die dann groß war, sagte sie, naja, also jeden Abend ist auch ein bisschen übertrieben, nicht? Jeden Mittwochabend und jeden Sonntagabend, nicht? Hat man wieder ein bisschen weggenommen. Und in dieses Reduzierte kam die nächste Generation hinein. Die sagte sich, na also, Mittwoch und Sonntags ist ja nun auch ein bisschen viel, nicht? Also den Mittwoch wollen wir mal streichen, nicht? Und dann machte man es nur noch am Sonntagabend, dass man die Bibel gemeinsam las. Ja, und dann nach der nächsten Generation sagte man sich, wir gehen ja eh jeden Sonntag zur Kirche. Warum sollten wir da abends noch die Bibel lesen, nicht? Und so ging das ganz langsam. So geht das nämlich. Von Generation zu Generation weniger. Das weniger nach der zweiten Generation fand die dritte Generation schon als ihre Ausgangsbasis vor. Ich bin mal in einem ganz modernen Haus gewesen. Und in diesem modernen Haus, da hatten sie nicht so einen Schalter wie bei mir zu Hause. Da muss man so wenn man Licht machen will, so knipsen, verstehen Sie? Nein, die hatten nicht so einen Knipsschalter, die hatten so einen Drehschalter, nicht? Und da können sie diesen Drehschalter nehmen und können das Licht, wenn es an ist, ganz langsam ausdrehen. Wenn da einer ein Buch liest, da können sie ihm ganz langsam das Licht wegnehmen, das merkt er gar nicht sozusagen, verstehen Sie? Ganz langsam kann man das Licht ausdrehen. Ihr Lieben, das ist uns widerfahren. Uns ist ganz langsam das Licht ausgedreht worden und wir haben es nicht gemerkt. Auf das Unverzichtbare, das Wort Gottes, haben wir kampflos verzichtet, ohne eine Träne zu weinen. Warum beweinen wir nicht mehr den schrecklichen Verlust? Weil wir ihn nicht mehr empfinden. Darum beweinen wir nicht diesen schrecklichen Verlust. Vor Jahren habe ich einmal einen Fernsehfilm gesehen. Hochinteressant. Da war ein Land, ein ganzes Volk auf einer Insel. Und das ganze Volk auf dieser Insel war blind. Ein Land der blinden Leute. Alle waren blind. Nach einigen Generationen wusste keiner mehr, dass es das Sehen gibt. Wusste keiner mehr. Sie wussten also nicht, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlte. Man arrangierte sich. Man lebte auch ohne Augenlicht. Man beweinte den Verlust der Augen nicht mehr, weil er nicht mehr empfunden wurde, der Verlust. Und dann kam dieses Volk in eine ganz große Krise. Wissen Sie wodurch? Es legte jemand an am Ufer dieser Insel und sagte, eure Bäume sind so grün. Dann fragten die, was ist grün? Ja, seht ihr nicht. Dann fragten sie, was ist sehen? Und dann erklärte er ihnen, was sehen ist. Und sie erlebten auf einmal, dass da ihnen etwas Wesentliches fehlte. Und dann, was taten sie mit diesem Mann? Den haben sie für verrückt erklärt. Wenn heute jemand sagt, ich lese jeden Tag die Bibel, wissen Sie, was dem unter evangelischen Christen passieren kann? Dem kann passieren, dass man ihn für verrückt erklärt. Während meiner Vortragsreisen wohnte ich einmal im Hause eines evangelischen Presbyters. Das ist das, was man in der katholischen Kirche so einen Pfarrgemeinderat nennt, nicht? Wohnte ich beim evangelischen Presbyter. Und abends nach dem Vortrag saßen wir dann immer noch so ein bisschen gemütlich zusammen und unterhielten uns. Und an dem Abend, wo ich so von der unbedingten Wichtigkeit des Wortes Gottes geredet hatte und dass man möglichst jeden Tag das Wort Gottes lesen sollte. An dem Abend, da sagte er zu mir, wissen Sie, wir hatten inzwischen so einen sehr guten Draht und so, und er war auch sehr offen dann, nicht? Da sagte er zu mir, also Herr Pfarrer, das muss ich ja nun doch mal sagen, heute waren Sie aber ganz schön fanatisch. Ich sage, wieso? Naja, also was Sie da gesagt haben, jeden Tag die Bibel lesen, ich bitte Sie, Herr Pfarrer, das ist nun wirklich fanatisch. Neben ihm, an seinem Sessel, da war da so ein Turm von Zeitungen, so etwa 1,50 Meter, nicht? Kronenzeitung, kennen Sie Kronenzeitung, nicht? Hatte der abonniert, ne? Also da, die waren da. Und dann daneben großer Fernseher. Und dann fragte ich ihn, was haben Sie denn da für einen Haufen Papier? Na, sagt er, die Zeitung, Kronenzeitung. Ich sage, haben Sie die abonniert? Ja, die habe ich abonniert. Lesen Sie die auch? Ja, sagt er, jeden Tag. Ich sage, Herr Pressbüter, meine Zeit, Sie sind aber ganz schön fanatisch. Ja, wieso? Der begriff erst gar nicht. Ja, Mann, jeden Tag lesen Sie die Zeitung? Sind Sie aber ein fanatischer Zeitungsleser? Ach so, sagt er, oh, das ist ja nun ganz was anderes, sagt er, das ist ja ganz was anderes. Ich sage, wieso ist das was anderes? Naja, sagt er, man muss doch wissen, was los ist. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie wissen wollen, was los ist, dann müssen Sie die Bibel lesen. Dann wissen Sie, was los ist. Die Leute, was nützt uns denn 1001 Information aus der Zeitung? Was nützt es uns denn, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Information zu deuten? Und wenn Sie Maßstäbe haben wollen, wie man die Dinge dieser Welt deutet, dann werden Sie bitte Bibelleser. Das kann ich Ihnen sagen. Bibelleser wissen mehr, darauf können Sie sich verlassen. Wer will sich denn noch auskennen in dem Gewirr dieser Welt? Wer denn? Wenn nicht der, der seine Maßstäbe bezieht aus dem ewigen Worte Gottes. Darum geht es doch. Ja, merken wir, wie kaputt wir sind. Wie wir abgedriftet sind vom Worte Gottes. Wir sind wie so eine Insel der Blinden geworden, die nicht mehr weiß, was Sache ist. Verachten das teure Wort Gottes und halten es für Fanatismus, das regelmäßig zu lesen, aber den Mist und Dreck aus der Boulevardpresse täglich zu schlürfen, das halten wir für gesund. So weit ist es gekommen mit uns. War dieser Mann nun schlechter als andere Leute? Nein, ihr Lieben, das war er ganz bestimmt nicht. Er hat einfach, wie so viele, das Entscheidende nicht mehr gewusst. Das war ihm auch schon überkommen. Da war er auch schon hineingeraten. Ich klage ihn bestimmt nicht an, aber klagen über die Gesamtsituation, das wird man ja wohl dürfen. Ihr Lieben, darum haben wir auch, und ich möchte deutlich machen, warum das wichtig ist mit der Heiligen Schrift, darum haben wir als eindeutige Folge unserer Unkenntnis einfach keine biblischen Maßstäbe mehr. Keine biblischen Maßstäbe mehr. Woher wollen wir sie denn haben? Ich war in einer christlichen Familie. Wirklich christlich-evangelische Familie, nicht? Katholiken haben es ja gut, dass ich nun nicht katholisch bin, sonst würde ich ja katholische Beispiele finden, ne? Nehme ich an, ich weiß das nicht so, ne? Also, evangelische Familie. Halten sich ernsthaft zur Kirche und so. 3 Kinder. Und dann sage ich, ja, ich habe ja nun selber 6 Kinder, es ist nicht leicht in unserer Zeit, seine Kinder christlich zu erziehen. Da sagt mir diese evangelische Mutter, also Herr Pfarrer, ganz bewusst nicht. Wir wollen unsere Kinder bewusst nicht christlich erziehen. Ach nein, nein, das wollen wir nicht. Wissen Sie, wir erziehen unsere Kinder nämlich in einem religiösen und weltanschaulichen Freiraum, sagte sie. Ja, was tun Sie? Wir erziehen unsere Kinder in einem religiös und weltanschaulichen Freiraum, damit sie selbst später einmal entscheiden können. Ach, was meinen Sie, wie die darauf gekommen sind? Soll ich Ihnen sagen? die lasen eben auch die Kronenzeitung, nicht? Also Kronenzeitung steht für mich jetzt einfach nur für Zeitung. Wenn Sie begeisterter Kronenzeitungsleser sind, das dürfen Sie ja. Aber vergessen Sie nicht das Bibellesen dabei, nicht? Das meine ich. Die lasen begeistert Zeitung. Die schauten begeistert fern. Nur die Heilige Schrift kannten sie nicht. Die hätte ihnen nämlich klar gemacht, dass es einen weltanschaulichen Freiraum in diesem Kosmos nicht gibt. Und zwar keinen Kubikzentimeter. Das sagt die Heilige Schrift. Es geht hier in dieser Welt um Lüge und Wahrheit. Neutralität hat es noch nie gegeben in der Wahrheitsfrage. Noch nie. Was taten diese Eltern also? Sie manipulierten ihre Kinder in einer grauenhaften Weise und ließen diese Manipulation natürlich zu. Womit manipulierten sie ihre Kinder? Soll ich Ihnen sagen, womit? Mit der Ideologie der Freidenker. Das ist die Ideologie der Freidenker. Wären sie Bibelleser gewesen, dann hätten sie es gewusst. Als ob es das gäbe. Einen weltanschaulichen Freiraum, nochmal. Keinen Kubikzentimeter weltanschaulichen Freiraum gibt es. Das ist Ideologie. Und in diesen sogenannten Freiraum, da dringt natürlich die ganze Welt ein, auf diese Kinder ein. Natürlich. Darf ich Ihnen das sagen? Jede Fernsehreklame ist vollgepackt mit Ideologie. Vollgepackt mit Ideologie. Es gibt ja so liebe Eltern, nicht? Die sagen, nein, Fernsehen dürfen meine Kinder nicht, diese schrecklichen Kriminalfilme und so. Nur die Reklame, die ist ja so schön, die dürfen sie sehen. Und merken gar nicht, was diese Reklame bedeutet. Da wird uns Weltanschauung vermittelt, in jeder Reklame. Sind Sie mal drauf gekommen? Da wird uns ein Glaube vermittelt, nämlich der Glaube. Der Glaube an die Dinge wird uns da vermittelt. Richtig froh im Leben wirst du erst mit unserer Zahnpasta. Ist es nicht so? Was, die hast du noch nicht? Ja, kein Wunder, du kannst ja nicht glücklich sein, nicht? Wenn du unser Waschmittel nicht hast, wie willst du überleben, nicht? So ungefähr. Der Glaube an die vergänglichen Dinge wird ständig vermittelt. So sieht das aus. Und wir sagen, wir wollen unsere Kinder in einem weltanschaulichen Freiraum erziehen. Nein, ihr Lieben, darauf wäre man gekommen, wenn man die Heilige Schrift gelesen hätte. Das ist das Geheimnis, dass das Wort Gottes unter uns wieder lebendig wird. Das ist das Geheimnis. Ja, ihr Lieben, es ist wahr. Unsere Kirchen, unsere Volkskirche ist sehr breit geworden, eine Massenkirche geworden. Viele sagen, sie ist krank, ein kranker Leib. Da sind Wunden und da sind Schmerzen. Da ist wahrhaftig nicht alles gesund. Aber jetzt möchte ich an Sie appellieren. Die Frage heißt ja, ob wir denn als einzelne Christen vom Worte Gottes her bereit sind, wieder gesund zu werden und dann unsere gesunden geistlichen Kräfte hinein investieren in unsere Kirchen. Der Katholik werde endlich wieder ein besserer Katholik, nämlich von der Heiligen Schrift her seine Kraft beziehend. Und der Evangelische werde endlich wieder ein besserer Evangelischer, nämlich von der Heiligen Schrift seine Kraft beziehend. Und dieses wird uns immer mehr zusammenführen, wenn wir von der Schrift her kommen und von der Schrift her leben. Dann treffen wir uns alle miteinander unter dem Kreuz von Golgatha. Das ist der Punkt, der uns wirklich zur Einheit führt. Uns wirklich zur Einheit führt. Ja, klatschen ruhig mal, nicht? So. Ich kenne Leute, die gehen dann raus aus der Kirche. Das tut mir sehr, sehr weh. Ich meine jetzt nicht, die aus Unglauben rausgehen. Es gibt Leute, die gehen aus Glauben raus. Aber das tut mir weh. Weil ich meine, dass unsere Kirchen gerade ihre Glaubenskraft brauchen würden. Natürlich ist unsere Kirche wie ein kranker Leib. Aber in der Natur ist es so, erkundigen Sie sich bei den Ärzten, wenn ein Leib verletzt ist, meinetwegen bei einem Unfall, dann werden alle Heilkräfte, nehmen wir mal an, bei einem Unfall hat jemand 3 Wunden, eine leichte, eine mittelschwere und eine lebensgefährliche. Wissen Sie, was dann passiert? Dann mobilisiert der Leib alle Heilkräfte und konzentriert sie auf die lebensgefährliche Wunde. Alle Heilkräfte werden auf die Wunde konzentriert, die am bedrohtesten ist. Es gibt menschlich gesprochen nur eine Heilungskraft für unsere kranke Kirche. Im Glauben gesunde Menschen. Menschen, die Jesus lieb haben und die sich jetzt nicht entziehen in der Kirche, sondern sich investieren. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Botschafter an Christi Stadt. Ich halte es für eine schlimme Verwirrung, wenn sich ausgerechnet solche Menschen verweigern und herausgehen aus der Kirche, in die Gott sie hineingestellt hat. Kirche ist auch ein Stück Missionsfeld. Alle gesunden Kräfte werden dringend gebraucht. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. So steht es in der Offenbarung. So hat Gott es in der Natur geordnet. Und weil Gott sich nicht widerspricht, ist es im Geistlichen genauso, also in der Kirche. Alle gesunden Kräfte sollen sich liebend und heilend an die schwachen Stellen, an den Wunden konzentrieren und hier in Liebe zu helfen versuchen. Darum geht es. Lebendige Kirche kann nur entstehen durch lebendige Christen. Und lasst uns an dieser Stelle einen Kampf kämpfen, dass unsere Kirchen wieder lebendig werden. Und lasst uns bereit sein, persönlich damit zu beginnen, mit einem Leben in der persönlichen Nachfolge. Und dann wird es so sein, wie es in den Anfängen der Kirche war, dass Menschen sich wieder zusammenfinden in kleinen Gruppen innerhalb ihrer Kirchen, in Hauskreisen, wo sie miteinander über den Glauben sprechen und wie sie den Glauben im Leben bewähren. Wo sie einander unterstützen, wo sie miteinander und füreinander beten. Wir erleben solche Kreise in beiden Kirchen. Oft gibt es auch ökumenische Kreise, wo man sich einfach untereinander trifft und die Konfession nicht mehr die Hauptrolle spielt, auf jeden Fall nicht das Trennende ist. So, dass der Einzelne wieder eingebettet wird in die Gemeinschaft. Sonst wird er immer wie immer isoliert sein. Sonst wird er ein sehr individualistisches Christentum führen müssen. Denn ein anderes kann man in der Masse nicht führen. Aber Christen sind nun einmal zusammen erst Christen in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Und wenn wir sie einladen zu solchen Gesprächskreisen um die Bibel, dann steckt das dahinter, dass wir alle miteinander in dieser dunklen Zeit Europas das Licht wieder entdecken und dieses Licht weiter anzünden. Und je mehr solcher Glaubensgemeinschaften in den Häusern und in den Gemeinden es gibt, umso mehr Maßstäbe werden wir setzen können für diese Welt. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Die Quelle ist das Wort Gottes. Gehen Sie einmal, ihr lieben Katholiken, dem Leben der Heiligen der katholischen Kirche nach. Und Sie werden feststellen, dass die heiligen Menschen waren, die ihre Kraft aus dem Worte Gottes schöpften. Das war ihr Geheimnis. Nicht, dass sie Matura gemacht hatten. Das Geheimnis von Franz von Assisi war nicht, dass er Matura hatte, sondern, dass er die Heilige Schrift kannte und über die Heilige Schrift Jesus kannte und von daher ein vollmächtiger Christ war. Und das ist das Geheimnis bis auf den heutigen Tag. Lasst uns wieder solche Menschen werden. Solche Menschen, die aus der Schrift leben. Und dann gebührt es uns allen, so tituliert zu werden, wie die Heilige Schrift das für alle Christen sagt. In der Heiligen Schrift werden alle Christen Heilige genannt. Heilige. Warum? weil es Menschen sind, die aus klarer Zuwendung zu Jesus Gott gehören. Das ist das Geheimnis des Heiligen. Er ist nicht eine moralische Kanone, das ist nie gemeint. Er ist einer, der Gott gehört, der in Christus ist. Sind Sie ein Mensch, der in Christus ist, der Gott gehört? Leben Sie in diesem geheiligten Leben, das nur Christus uns gibt? Das sind die Männer und Frauen, die unsere Kirche braucht, in beiden Konfessionen. Menschen, die ihr Leben in die Waagschale des lebendigen Gottes geworfen haben, die ihr Leben Jesus ausgeliefert haben und jetzt brennen für Gott. Und wer für Gott brennt, der brennt auch für die Menschen. Ich danke Ihnen.